Ja, also was mich neulich fasziniert hat, ist, es gibt so einen Indiana Jones Film, da musste ich nämlich dran denken, da laufen die auch durch irgendeinen Tunnel und es knackst so unter ihnen und sie denken, sie laufen auf Popcorn, laufen aber tatsächlich auf irgendwelchen Spinnen oder so. Das hatte ich neulich auch, da war die ganze Wohnung voller Fliegen und es hat sich angehört, als würde man auf Popcorn laufen.
Recht interessant. Der Podcast für die Jura-Bubble von und mit Stefanie Bayrich. The Executor. Ritterrüstungen und verklebte Türen. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, erscheint der seit kurzem mit dem Titelsong, den ihr gewählt habt. Danke nochmal fürs fleißige Voten. Heute wird sich alles um Gemeinsamkeiten und Unterschiede drehen. Zwei Podcaster und Anwälte, die sich ganz unterschiedlichen Themen widmen. Oder vielleicht doch nicht? Mit mir am Mikro sitzt heute ein Vollstrecker. Ein Fan deutscher Amtsgerichtsflure, ein Connoisseur mittelalterlicher Ritterrüstungen, ein Ehrenamtler, ein Veranstalter und ein Fan von Vera Birkenbiel. Und obendrein ein Kollege, der in seinem Interview zum Amtsantritt auf die Frage, was wünschen Sie sich für die 4 Jahre Ihrer Amtszeit, wörtlich gesagt hat, einmal Gast sein im Podcast von Steffi Bayrich, das wäre großartig. Ja, okay, ich bin ehrlich. Er hat natürlich auch gesagt, ich wünsche mir meinen Teil dazu beitragen zu können, die Weichen für eine zukunftsfähige Anwaltschaft zu stellen. Super wichtig, finde ich gut. Aber ehrlich, das mit dem Podcast hat mich natürlich voll abgeholt. Ergo, so sei es, laut ausgesprochen. Und jetzt passiert Here We Go. Und seid ihr gespannt? Ich auch. Das wird ein super Gespräch. Mit mir am Mikro sitzt Marcel Sonnenberg, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht und Vorstandsmitglied der Rechtsanwaltskammer Frankfurt. Lieber Marcel, ich freue mich riesig, dass du heute zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
Hallo Steffi, ich freue mich auch riesig, dass meine kleine Bewerbung funktioniert hat.
Ja, da kam man ja nicht dran vorbei. Ich war ja auch noch getaggt auf LinkedIn, habe mir das natürlich angeguckt, dann gesehen, dass du Podcaster bist und dann war das Ganze natürlich gesetzt. Marcel, ich stelle dich zu Beginn ganz kurz vor, ein bisschen, was habe ich eben schon zu dir gesagt. Du bist Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht, aber auch zertifizierter Testamentsvollstrecker und zertifizierter Stiftungsberater. Du engagierst dich ehrenamtlich in der Selbstverwaltung, habe ich eben auch schon erwähnt, und du bist, wie ich, Host eines Podcasts. Es gibt also heute jede Menge zu besprechen. Wie immer will ich aber ganz sachte mit der Frage nach dem Warum einsteigen. Warum hast du Jura studiert?
Also, ursprünglich wollte ich nach dem Abitur Pilot werden, also Berufspilot bei der Lufthansa und die großen Maschinen fliegen. Und als ich aber diese Bewerbung abgeschickt hatte bei Lufthansa, hieß es, dass es die Ausbildung durch Lufthansa nicht mehr finanziert wird und man müsste das selbst bezahlen. Das waren damals, soweit ich mich erinnern kann, 250.000 D-Mark. Und meine Eltern hätten ein Darlehen aufnehmen müssen, um das mir zu ermöglichen, und haben dann gesagt, ob es nicht möglicherweise eine Alternative geben würde zu diesem Berufswunsch, und haben mich darauf verwiesen, dass ja sowohl mein Großvater als auch mein Vater Anwälte seien und ob das nicht was für mich wäre. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich mal an die Uni und gucke mir das mal an. Und da ich aus Gießen komme und in Gießen die Jurafakultät klein und überschaubar ist, habe ich auch sofort einen Platz bekommen und habe angefangen. Und ehrlicherweise hat es mich sofort abgeholt und mir gut gefallen. Und dann war der Berufswunsch mit dem Piloten.
Und ehrlich gesagt, ich will jetzt no offense, aber Piloten sind ja eigentlich, also es ist ja wie Busfahrer der Lüfte, da finde ich Anwalt ehrlich gesagt schon cooler. Und ich hätte ehrlich gesagt, haben die nicht so einen fiesen Sporttest? Musst du nicht auch so einen super fiesen Belastungstest oder irgendwas?
Nee. Es gibt einen Einstiegstest, also zumindest damals gab es den, ob es den heute noch so in der Form gibt, das weiß ich nicht. Aber es gab so einen Test, wo man so 3 Sachen gleichzeitig machen muss. Also okay. Physikaufgaben lösen und irgendwelche Knöpfe bei Farben drücken. Ist auch anspruchsvoll, glaube ich. Ja. Aber du hast recht. Also ich glaube, der Anwaltsberuf ist spannender. Ja.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall spannender. Knöpfe bei Farben drücken, da wäre ich noch all in. Aber nebenher Physikaufgaben, nein, das wäre definitiv nicht meins. Und ich finde,
Anwaltsberuf ist eben auch kreativ. Ich weiß nicht, ob ein Pilotenberuf jetzt so Tag ein, Tag aus so super kreativ ist. So, du hast dich also fürs Jurastudium entschieden, auf Empfehlung deiner Familie hin. War dir aber während des Studiums schon klar, dass es wirklich in die berufliche Richtung Anwalt gehen soll? Warum hast du dich für einen Anwaltsberuf entschieden? Hast du auch überlegt, ach, Richter wäre auch ganz schick?
Das hat sich, glaube, wie bei vielen im Studium und auch im Referendariat, dreimal geändert. Ich wollte mal zur Botschaft gehen, ich wollte mal Richter sein. Ich hatte, glaube ich, diverse Vorstellungen. Und dann kam aber das Leben dazwischen. Ich habe im Referendariat Kaffeebars aufgemacht. Das war damals 1999, 2000. Da kannte man Starbucks noch gar nicht so richtig hier. Und wir haben dann entschieden, wir eröffnen so Kaffeebars. Dann habe ich während dem Referendariat diese Kaffeebars eröffnet. Und als ich das zweite Examen hatte, war ich schon im Berufsleben mit den Kaffeebars und konnte gar nicht anders, als die Anwalterei nur nebenbei zu betreiben. Und das habe ich dann auch so angefangen. Das heißt, ich habe die Anwalterei nebenbei betrieben und mir war aber sofort klar, ich wollte nicht dieses Feld-Wald-Wiesen-Anwaltsdasein führen. Also Mietrecht oder Arbeitsrecht, das war nicht so meine Welt. Ich wollte mit diesem unternehmerischen Dasein, mit meinen Kaffeebars und meinem Franchise-System irgendwas machen, was so in diese Richtung ging. Und dann kam ich auf Sanierung und Insolvenzen. Und so bin ich in diese Richtung gewackelt.
Gewackelt? Finde ich ja süß. Abgefahren. Ja. Gibt's die noch? Die Kaffeebars?
Die gibt's noch, ja. Ja, die gibt's noch.
Das heißt, du kannst lebenslang überall gratis Kaffee trinken, weil es dir gehört.
Nee, also irgendwann bin ich ausgestiegen aus den Kaffeebars, als meine Kinder kamen, weil das war dann zu viel. Also die Kanzlei ist größer geworden, die Bars sind größer geworden und man kann sich ja nicht vierteilen. An manchen Tagen war das so, dass mich morgens um 5 Uhr ein Mitarbeiter anrief und sagte, du, ich bin krank, ich kann heute Morgen in der Stadt XY keinen Kaffee kochen, kannst du bitte kommen? Dann bin ich losgerannt morgens um 5:30, habe 2 Stunden Kaffee gekocht, habe dann das Hemd angezogen und bin zum Amtsgericht gerannt. Das hält man nicht lange durch.
Aber ist ja abgefahren und das schon im Referendariat. Ja. Ich wünschte, ich hätte im Ref irgendwie ein Franchise-Unternehmen mit Pizza. Pizza wäre super. Das in ganz Deutschland und natürlich Anteile halten. Und in jeder Stadt, egal wo du bist, kannst du dir erstmal deine Lieblingspizza holen. Du mit Kaffee, finde ich.
Schöne Vorstellung.
Ja, den Zug habe ich wohl verpasst. Du hast dich nachfolgend ja quasi noch mehrmals neu erfunden. Kaffeebarbesitzer, Referendar, Anwalt, Insolvenzrechtler. Ja. Und du hast 7 Jahre nach dem Berufseinstieg, das finde ich super spannend, ja schon den Fachanwaltstitel für Insolvenzrecht, heute vielleicht ein bisschen zutreffender, Insolvenz- und Sanierungsrecht erworben. Mhm. Noch ein paar Jahre später dann schon den Fachanwaltstitel Steuerrecht. Wie du zu diesen Rechtsgebieten kamst, hast du jetzt schon so ein bisschen erklärt. Was ich faszinierend finde, du hast dich ja erst selbstständig gemacht. Wie kamst du so schnell zu den entsprechenden Fallzahlen? Das ist ja in Selbstständigkeit sehr viel schwieriger als in einer riesigen Einheit, wo die Kollegen ganz gezielt dir dann Fälle abgeben können, damit du auf deine Fallzahlen kommst.
Also bei dem Insolvenzrecht war das so, dass ich relativ schnell von den Gerichten bestellt wurde und relativ schnell Verfahren hatte. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch geht. Damals in dem Fachanwaltstitel für Insolvenzrecht konnte man viele Fälle, die man eigentlich nur als Insolvenzverwalter, als bestellter Insolvenzverwalter bekommt, durch Beratungsmandate ersetzen. Und das ging sehr, sehr gut, weil ich ganz, ganz viel Beratung damals am Anfang gemacht habe. Und bei dem Fachanwalt für Steuerrecht, ist auch eine lustige Geschichte, als Insolvenzverwalter ist man automatisch mit Steuern konfrontiert.
Klar.
Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, was auch immer für Steuerarten anfallen. Es kommen Forderungsanmeldungen der Finanzämter und ich hatte wenig bis keinen Plan von Steuern und habe dann einen Kumpel angerufen und gesagt, du, ich würde gerne irgendwie wissen, wie Steuer funktioniert. Und dann haben wir zusammen für ein Jahr einen Vorbereitungskurs für Steuerberaterexamen besucht. Also er wollte Steuerberaterexamen machen, ich habe dann so mitgemacht. Und dadurch kam ich irgendwie extrem ins Steuerrecht rein durch diesen Vorbereitungskurs. Eigentlich wollte ich wissen, wie es geht. Dann bin ich plötzlich zum, in Anführungsstrichen, Fachmann geworden. Und so kam der Titel für Steuerrecht zusammen. Und die Fälle im Steuerrecht kommen im Insolvenzrecht relativ schnell, weil ich sozusagen jeden Tag Steuerrecht auf dem Tisch liegen habe.
Ja.
Und auch förmliche Verfahren.
Finde ich auch ein Megatipp. Einfach mal einen Vorbereitungskurs Steuerberater mitnehmen. Ist ja super schlau, weil natürlich hast du beim Berufseinstieg, ehrlicherweise wir alle, keine Ahnung von Steuerrecht, es sei denn, du warst jetzt schon im Referendariat in einer steuerrechtlich orientierten Kanzlei. Du hast dann im Lauf der Jahre quasi zweifach gewechselt, was die Arbeitseinheit anbelangt. Will heißen, aus der eigenen Kanzlei raus und inzwischen bist du nach einem weiteren Zwischenstopp Partner in der Kanzlei Hoge Gutscher Walter. Warum weg vom Einzelkämpfer? Was hat deine Entscheidung beeinflusst? Was waren deine Beweggründe und war die Entscheidung richtig?
Ja, auf jeden Fall. Die Entscheidung war auf jeden Fall richtig. Das war damals so, dass wenn du mit Insolvenzrecht anfängst, du hast ja keine Ahnung, wie das funktioniert. Also jetzt weniger das Juristische, sondern eher das Tatsächliche. Wenn ich als Insolvenzverwalter bestellt werde, wie kommuniziere ich mit einem Gericht? Welche Programme brauche ich? Was erwarten die von mir? Wie wird so eine Tabelle da eingereicht? Wie werden Berichte eingereicht? Also das muss ich ja irgendwie lernen. Und ich habe damals in der Kanzlei sozusagen ein bisschen mitgeholfen, um das zu lernen. Herr Dr. Walter aus Frankfurt. Der war auch ganz, ganz namhafter Insolvenzverwalter und Konkursverwalter. Und dieser Kontakt zu der Kanzlei ist nie abgerissen. Und Hoge Gutsche Walter sind sozusagen die Nachfolger dieses Lehrherren in Anführungsstrichen. Und wir haben uns dann immer zusammengetan und haben gesagt, Mensch, wir sind an so vielen Standorten, wir können doch eine Partnerschaft machen und jeder hat so seinen eigenen Standort oder seine Standorte, die er betreut. Und über dem Ganzen ist unser Dach. Und das funktioniert super. Weil jeder hat sozusagen seinen eigenen Bereich und seine eigenen Tätigkeitsfelder. Aber das ganze Konstrukt mit mittlerweile, ich glaube, wir sind knapp 80 Mitarbeiter, steuern wir halt mit unseren 6 Partnern.
Klingt auf jeden Fall, als wäre es die richtige Entscheidung, weil wenn man dir zuhört, du merkst, dass du das, was du machst und wo du es machst, mit wem du es machst, sehr, sehr magst. Aber was liebst du am Anwaltsberuf am meisten? Mal so für unsere ganzen Studierenden, die jetzt noch mittendrin hängen und ein Licht am Ende des Tunnels brauchen. Was ist so toll am Anwaltsberuf?
Da muss ich ein bisschen, also meine Frau ist auch Anwältin.
What?
Und okay. Ja, die ist auch Anwältin. Und wenn wir oft zu Hause sitzen und uns fragen, Mensch, warum haben wir eigentlich Jura studiert? Warum sind wir eigentlich da gelandet, wo wir jetzt gelandet sind? Und hätten wir nicht was Kreatives, was Handwerkliches, was anderes machen sollen, dann kommen wir immer zum Ergebnis, aber diese Ausbildung, die wir haben, die ist so gut, weil man so viel damit anfangen kann und ein fantastisches Wissen bekommt, um in diesem sehr regulierten Land oder diesem sehr regulierten Leben, das wir haben, sich wunderbar zurechtzufinden. Und ich kann ganz viel machen mit dieser Ausbildung. Und in meinem täglichen Arbeitsleben, das ich hier habe, habe ich so viele Probleme und so viele spannende Dinge. Ich habe auch unschöne Dinge, aber unterm Strich muss ich sagen, es sind viele spannende Dinge, die ich erlebe. Und das mag ich an dem Beruf. Ja. Ich mag keine bösartigen Schriftsätze und kein Gebrüll im Gerichtssaal, das mag ich nicht. Und diese Kollegenbeißerei vor Gericht schon gar nicht. Aber das andere macht es wirklich spannend und schön.
Ich habe zunehmend das Gefühl, dass aber diese Gattung, die du gerade angesprochen hast, ne, so ein bisschen das Krawallige vor Gericht, das wird weniger, ist so mein Eindruck. Also ich lerne gerade so in meinem Alter oder jünger viele Kolleginnen und Kollegen kennen, deren Art das so gar nicht ist. Und alle sind eher auf Kollegialität. Klar, Interessenvertretung ist unser Job, aber das kannst du auch sachlich auf hohem Niveau, ohne zu pöbeln. Und meine Wahrnehmung ist immer so, wer besonders laut ist, hat nicht so besonders viel zu sagen. Aber vielleicht ist das so mein Eindruck. Was ich aber spannend finde, echt ein Anwaltshaushalt finde ich ja schrecklich. Und das geht gut.
nee, es geht gut. Wirklich.
Das geht gut. Wie lange geht das schon gut?
Also als wir uns kennenlernten, war meine Frau noch Stewardess. Also die hat Jura studiert und hat dann unterbrochen, war Stewardess und ist dann zurück zum Studium und hat dann zu Ende studiert und ist jetzt auch, wie gesagt, Anwältin. Und das läuft seit 24 Jahren. Das läuft sehr gut sogar.
Wow. Also ich bin ganz ehrlich, mein Kuckma ist ja abgefahren. Du wolltest eigentlich gern Pilot, sie wollte Stewardess, war auch Stewardess, jetzt 2 Anwälte. Ich bin ehrlich, mein Bild der Anwaltschaft hat sich auch durch den Podcast maßgeblich verändert. Ich habe ein sehr, sehr gutes Bild inzwischen von der Anwaltschaft, von weiten Teilen der Anwaltschaft. Aber so ein Anwalt käme ja nicht ins Haus her. Einer reicht. Ich glaube, wir sind gelegentlich vielleicht, oder ich, vielleicht liegt es auch nur an mir, etwas sperrig und so ein bisschen rechthaberisch. Also noch so eine oder noch so einer wie mich zu Hause, fände ich ganz, ganz furchtbar. Schön, dass es bei euch funktioniert. Lass uns mal so ein bisschen aus dem Eheleben weggehen und auf deinen Schreibtisch gucken. Vielleicht erstmal so ein bisschen in den Bereich Insolvenzrecht. Hast du mehr mit Firmeninsolvenzen oder mit Privatinsolvenzen zu tun?
Ich habe überwiegend Privatinsolvenzen, Kleingewerbetreibende und, was meinen anderen Teil betrifft, noch viel Nachlassinsolvenzverfahren. Das ist so das, was ich eigentlich am liebsten mache.
Und wenn du sagst, ja, Privatinsolvenzen, kleinere Firmen, das interessiert mich. Ich habe nämlich mal gelesen, dass es in Deutschland angeblich viele Startups gibt, die es einfach nicht schaffen. Da war dann noch irgendeine Jahreszahl genannt. Ob das jetzt so stimmt, konnte ich dem verlinkten Zahlenmaterial, das eher dürftig war, nicht so ganz entnehmen. Ist das so? Merkst du das in deinem Alltag? Sind da viele Startups von vor ein paar Jahren dabei?
Nee, also die Sachen, die ich habe, ich habe so eher den Dönergrill oder irgendwelche Unternehmen mit so 10 Mitarbeitern, die sich schon seit Jahren verhoben haben. Also dass ich jetzt sage, ich habe da so junge, wilde Startups, die mit irgendwelchen Investorengeldern rumhantieren, das habe ich nicht auf dem Tisch. Und bei meinen Kollegen wüsste ich jetzt auch nicht, nee, kann ich jetzt so nicht bestätigen.
Ja, das gibt ja Hoffnung, weil ich habe immer eher das Gefühl, wir sind jetzt vielleicht nicht bei den Top-Gründerländern dabei, aber es gibt schon viel junges Potenzial mit tollen Ideen. Und was ich immer so, ich meine, gut, in Berlin hast du das natürlich alle Nase lang, gibt es irgendwas fancy Neues. Und vieles davon hat sich so in meiner Wahrnehmung doch gehalten. Aber ich befasse mich da natürlich nicht vertieft mit.
Nee, ich kann das nur bestätigen. Wir haben hier in unserer Stadt ganz viele junge Unternehmen, die ständig irgendwas auf die Beine stellen. Sei es irgendwelche Festivals, irgendwelche Events oder wir haben jetzt einen ganz bekannten Pizza, der macht Tiefkühlpizza bundesweit. Also junge Leute, die was Tolles schaffen.
Da sind wir wieder beim Thema Pizza, schon wieder. Ich liebe Pizza. Ja. Und es kann, wenn es nach mir geht, gar nicht genug neue TK-Pizza-Sorten geben. Ich bin da echt ein Opfer, ich liebe Pizza. Stimmt. Und es gibt inzwischen, ich schweife ab, tatsächlich Tiefkühlpizza, die richtig gut schmeckt. Zurück zum Thema Insolvenzrecht. Es denken, das ist zumindest meine Wahrnehmung beim Thema Insolvenzrecht, ganz viele immer sofort an Abwicklung, Zerschlagung der Firma, Ende einer Geschichte. Und ich habe das Gefühl, ganz viele vergessen dabei, dass Sanierung und Restrukturierung ja auch zu den Aufgaben eines Insolvenzverwalters gehört. Wenn du diese kleinen Fälle hast, hast du so einen Überblick oder ein Gefühl dazu, wie oft es gelingt, die Firmen noch zu retten? Oder ist es meistens tatsächlich schon zu spät?
Also ich möchte die Frage so beantworten. Ich kann aus meiner eigenen Wahrnehmung sagen, wie ich das sehe oder empfinde und das, was ich so vom Hörensagen von Kanzleien mitbekomme, die auch größere Verfahren abwickeln. Ich glaube, alle Insolvenzverwalter versuchen, dem Unternehmen oder, wenn es größer ist, den Arbeitnehmern oder den Gläubigern immer eine Perspektive zu bieten und das irgendwie immer zu retten und voranzubringen. Ich glaube, das ist das, was über allem bei allen Insolvenzverwaltern schwebt. Die Frage ist nur, ist das dann immer handelbar? Also geht das? Oder hängt an dem Betrieb ein solcher Rattenschwanz dran, dass ich es nicht einfach so an jemanden übertragen kann oder das verändern kann oder irgendwie sanieren kann? Oder muss ich immer einen harten Schnitt machen? Das kommt so ein bisschen darauf an, was ich für Voraussetzungen habe. Aber das Ursprungsunternehmen zu retten, ist der schwerste Weg. Meistens ist es einfacher, sozusagen die Anteile des Unternehmens an einen neuen Träger zu veräußern und dann macht der einen Neustart. Mit denselben Mitarbeitern, mit denselben Leuten. Aber der Rechtsträger muss meistens ausgetauscht werden.
Aber das ist ja letzten Endes zumindest für die Mitarbeiter dann ein positiver Ausweg. Ja. Ich denke mir immer, wenn es denn im Einzelfall so gar nicht gelingt, das kann ja auch durchaus passieren, stelle ich mir das mental echt anspruchsvoll vor. Weil es ist ja vermutlich nicht so, dass du immer nur alles vom Schreibtisch aus regelst. Du bist doch sicher auch viel vor Ort, führst Gespräche, sei es jetzt mit den Firmeninhabern oder eben auch mit den Mitarbeitern, die alle Angst um ihre Existenz haben, um die finanzielle Sicherheit. Geht dir das dann persönlich sehr nah? Nimmst du das mit nach Hause? Weil ich kenne mich. Ich glaube, mich wird das nachhaltig treffen und beschäftigen, wenn Menschen vor dir sitzen, die so um ihre Zukunft bibbern.
Ja, nimmt mich mit. Also ich mache ja auch die Nachlasssachen, da kommen wir vielleicht später noch drauf im Gespräch. Es gibt Fälle, die nimmst du nicht mit nach Hause und es gibt Fälle, die nimmst du sehr mit nach Hause. Und was mich am meisten beschäftigt, sind Unternehmer, die immer alles richtig machen wollten, die ihr ganzes Erspartes, ihre Lebensversicherung und vielleicht auch noch ihr privates Wohnhaus in das Unternehmen investiert haben, nur damit es irgendwie weitergeht, damit die Mitarbeiter bezahlt werden, damit die Aufträge weiter bedient werden können, damit Lieferanten bezahlt werden können und am Ende privat und beruflich finanziell am Ende sind. Das tut mir am meisten leid, weil wenn die einen Berater gehabt hätten, hätte man ihnen gesagt vor 10 Jahren schon, du, dein Betrieb, der ist so nicht führbar, der macht keine Gewinne, hör bitte auf, da neues Geld reinzupumpen. Mach's zu, es tut weh, mach irgendwas anderes, aber fang nicht an, dein privates Vermögen da reinzulegen. Und das habe ich schon so oft gehabt und die tun mir wirklich leid. Das nimmt man am meisten mit. Klar, die Arbeitnehmer tun mir auch leid, aber die haben ja meistens einen Job, die bekommen Arbeitslosengeld und kriegen einen neuen Job. Der Unternehmer ist meistens danach am Ende.
Also das heißt, ich entnehme dem, man sollte eine gewisse Empathie mitbringen für diesen Job. Es heißt aber auch, letztlich musst du doch als Insolvenzverwalter so eine Art Kommunikationsexperte auch sein. Du musst ja auch deine Botschaften möglichst sinnvoll transportieren können. Würdest du das auch so sehen? Kommunikation ist das A und O?
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich habe einen Kollegen, der ist auch Anwalt und Notar und der ist Mediator und Coach. Und ich habe ihn mal gefragt, warum hast du das gemacht? Warum hast du so eine Ausbildung? Und er sagt, weißt du, ich habe viel so Familienrecht gemacht und ich habe gekämpft vor Gericht wie ein Berserker für die Leute und habe immer das Gefühl gehabt, das gefällt hier überhaupt niemandem. Also ich laufe in die falsche Richtung oder die Mandanten sind unzufrieden und ich weiß gar nicht warum. Und seit er Mediator und Coach ist, sagt er, verstehe ich, was mein Gegenüber möchte. Und ich finde eine ganz andere Lösung und eine Lösung für alle Beteiligten auf einem einfacheren Weg. Und das ist im Insolvenzverfahren auch so. Ich muss verstehen, was der andere meint oder fühlt oder was das für ihn bedeutet.
Kann ich mir gut vorstellen. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass es bei den erforderlichen Skills, die man als guter Insolvenzrechtler mitbringen sollte, hatten wir ja gerade schon Empathie, Kommunikation, doch wahrscheinlich eine ziemlich große Schnittmenge mit den erforderlichen Fähigkeiten beim Thema Nachlass gibt, oder? Weil ich meine, es ist ein anderes Rechtsgebiet, anderes Thema, aber oftmals eben auch Menschen in einer emotionalen Ausnahmesituation. Es geht ja jeweils darum, auch wenn ich in Gänze vergleichbar, dass ein Verlust eingetreten ist oder droht. Und entweder hast du Menschen verloren oder stehst davor, ein Business-Baby zu verlieren, oder? Also ist dann nicht Loslassen in auf beiden Rechtsgebieten so ein ganz, ganz großes Thema, das sehr viel Fingerspitzengefühl, eben Kommunikation und Empathie erfordert. Ist das so ein bisschen vergleichbar?
Ja, also deswegen habe ich ja angefangen mit dieser Nachlasspflegschaft, Verwaltung, Testamentsvorstreckung, weil ich irgendwie dachte, das ist doch vergleichbar mit Insolvenzrecht. Ich habe eine Vermögensmasse und diese Vermögensmasse muss irgendwie abgewickelt werden, die muss betreut werden, mit muss irgendwas passieren. Und natürlich ist das hochemotional, weil an dieser Vermögensmasse ganz viel dranhängt. Also da hängen Menschen dran, da hängen Verträge dran, da hängt Geld dran und dann wird es immer sofort emotional. Und natürlich, deswegen das Wort Verlust ist total richtig, alle haben logischerweise Angst, irgendwas zu verlieren an dieser Vermögensmasse oder an dieser Person, was auch immer. Und es ist, hatten wir witzigerweise heute Morgen im Büro, bevor wir jetzt hier unser Gespräch geführt haben, schon das erste Thema, dass es halt auch hier im Büro oft sehr emotional zugeht, wenn irgendein Drittbeteiligter was von uns möchte.
Inwiefern im Büro emotional? Weil man dann so Anteil nimmt, weil man sich in die Haare kriegt, was strahlt da so emotional ins Büro aus?
Also heute Morgen war es der Fall, dass jemand aus einem Nachlass Geld möchte. Und wir gesagt haben, wir haben das zur Kenntnis genommen, dass sie das Geld möchten. Wir können es aber nicht morgen auszahlen. Das Verfahren dauert, es hat einfach seinen Ablaufplan. Ich kann nicht irgendeinem Gläubiger jetzt schon Geld geben, wenn ich gar nicht weiß, ob ich am Ende aller Tage alle bezahlen kann. Und das ist für manche Leute schwer einzusehen. Und dann wird's sehr emotional und dann gehen die auch an meine Mitarbeiter. Und das war heute Morgen der Fall. Das kommt halt relativ häufig vor. Und dann muss man halt hier ein bisschen sprechen miteinander.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem je nachdem, wie dick das eigene Fell ist, perlt sowas ja auch nicht immer an dir ab oder vielleicht an uns schon, aber vielleicht nicht an jedem Mitarbeiter. Ja. Finde ich ganz interessant, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Und weil wir jetzt schon gehört haben, Testamentsvollstreckung, Nachlasspfleger, Nachlassverwalter, für alle, die sich mit dem Thema noch nicht so befasst haben, vielleicht können wir das noch ein bisschen abgrenzen. Was ist denn der Unterschied zwischen Nachlasspfleger, Nachlassverwalter, Testamentsvollstrecker?
Also, erstens Nachlasspflegschaft. Nachlasspflegschaft ist eine in Anführungsstrichen Betreuerperson, der für den noch nicht gefundenen Erben, also für den unbekannten Erben, den Nachlass sichern und verwalten soll. Der typische Fall ist, jemand verstirbt, es sind keine Angehörigen erreichbar, aber der Vermieter möchte gern die Wohnung kündigen. Da es ja keine Erben gibt, kann er die Kündigung niemandem zustellen, also wird ein Nachlasspfleger bestellt, der dann für die unbekannten Erben die Kündigung entgegennehmen kann und den Nachlass abwickelt. Meine Aufgaben als Nachlasspfleger sind Erben finden, Vermögen verwalten. Nachlassverwalter, es gibt einen Erben, der ist sich aber unsicher, ob der Nachlass ausreichend Masse hat, um die Verbindlichkeiten des Nachlasses zu decken. Die Nachlassverwaltung ist so eine Art kleiner Insolvenzverwalter im Erbrecht. Es gibt einen Erben, ich verwalte das Vermögen, wenn was übrig bleibt, gebe ich es dem Erben raus, wenn nichts übrig bleibt, stelle ich Insolvenzantrag oder mache mit den Gläubigern eine Vereinbarung. Testamentsvollstrecker ist sozusagen ein bisschen davon losgelöst, denn der Testamentsvollstrecker soll den Willen des Verstorbenen umsetzen. Also der Verstorbene hat ein Testament geschrieben und gesagt, ich möchte gern, dass die Erna 50 Mark bekommt und die Gerda das Haus und der Peter in Australien meine Harley. Dann muss ja jemand dafür sorgen, dass das auch passiert und die Erben nicht das Geld nach ihren eigenen Vorstellungen verteilen. Und dann komme ich ins Spiel und vollstrecke den Willen des Erblassers.
Was machst du davon am liebsten? Testamentsvollstreckung ist, klingt mir jetzt aufs erste Hinhören von allem am wenigsten spannend, oder?
Nee, spannend sind die alle. Also man kann nicht sagen, dass man in dem einen das nicht hat und im anderen das hat und das irgendwie nicht spannend ist. Spannend sind die alle, weil im Regelfall es so ist, dass mir keiner vollständige Auskünfte zum Nachlass erteilen kann. Und die Toten selbst sind nicht mehr da, also muss ich recherchieren und erstmal den Nachlass an sich finden. Also was gibt es an Geld, was gibt es an Versicherungen, was gibt es an Grundstücken, Häusern, Autos, was auch immer. Das ist sowieso der spannendste Teil in allem, dass ich alles recherchieren muss und suchen muss. Testamentsvollstreckungen mache ich am liebsten, weil die meistens am besten bezahlt sind. Das darf man ja so nicht sagen, aber es sind am besten bezahlt. Aber ist auch meistens das mit dem meisten Ärger, denn die Erben werden durch mich beschnitten. Also es gibt Erben, die haben bereits was geerbt, aber dann komme ich ins Spiel und ich stehe sozusagen zwischen ihnen und dem Geld. Und das ist oft hochemotional und das wollen die nicht. Einfaches Beispiel, der Ehemann schreibt ein Testament und schreibt in dem Testament, dass seine Frau zwar die Alleinerbin sei, der Testamentsvollstrecker aber bestimmte Dinge zu machen hat, wie zum Beispiel das Bankkonto an eine Stiftung übergeben oder dies oder jenes. Und das hat sich die Frau anders vorgestellt. Und es wurde vor allen Dingen von ihrem Mann auch nicht vorher kommuniziert.
Oh.
Und in Kurzfassung, diese Frau lässt ihren Brass auf ihren Ehemann dann an mir ab. Logischerweise, einer muss ja irgendwie. Und das macht die Sache manchmal schwierig.
Macht es schwierig, aber dafür bist du the Executor. So.
Ja, ich mach's ja auch total gerne. Ja.
Und das so gerne, dass du nicht nur in Hessen tätig bist, sondern du wirst sogar bundesweit bestellt, habe ich gesehen. Bist du dann nicht nur in Hessen, sondern auch bundesweit, bist du dann viel unterwegs oder lässt sich vieles vom Schreibtisch ausregeln? Also jetzt gerade Recherche, was du so erzählt hast. Wenn ich mir jetzt so angucke, was man bei dir auf LinkedIn immer mal wieder sieht, sieht mir das doch nach vielen Hausbesuchen und so aus.
Ja, also letztes Jahr war es extrem schlimm, muss ich sagen. Also ich bin wirklich viel unterwegs. Ich fahre sehr, sehr viel Auto und man kann aus dem Auto nicht alles irgendwie abarbeiten. Das heißt, das fällt dann danach an oder morgens an oder am Wochenende an und das kann schon sehr viel sein. Ja.
Ich glaube ja, dass du irgendwann ganz bestimmt genug Stoff hast für ein Buch. Also zumindest für ein Bildband, glaube ich, nach dem, was ich gesehen habe, müsste es jetzt schon reichen. Ich werf mal so ein paar Stichwörter in den Raum. Dinge, die mir, bin ja immer so, ne? Ich mag ja so ein bisschen Gossip. Dinge, die mir besonders gut gefallen haben. Ritterrüstung, abgeklebte Türen, Langschwerter, seit 20 Jahren stillgelegte Kraftradschätzchen, alles schon dabei gewesen. Erzähl doch mal so ein bisschen, ich liebe das, ja. Erzähl mal so ein paar deiner skurrilsten Erlebnisse. On the road sozusagen.
Ja, also was mich neulich fasziniert hat, ist, es gibt so einen Indiana Jones Film, da musste ich nämlich dran denken, da laufen die auch durch irgendeinen Tunnel und es knackst so unter ihnen und sie denken, sie laufen auf Popcorn, laufen aber tatsächlich auf irgendwelchen Spinnen oder so.
Ugh.
Das hatte ich neulich auch, da war die ganze Wohnung voller Fliegen und es hat sich angehört, als würde man auf Popcorn laufen.
Nein.
Also um mal sowas, so ein Bild. Ja, schlimm sind die abgeklebten Türen. Also wenn die Nachbarn die Türen abkleben, weil es zu sehr stinkt. Das ist aber Klassiker. Ja, einen alten Porsche, wo ein Baum durchgewachsen ist im Garten, fand ich auch spannend. Die Ritterrüstung, die waren beeindruckend. Dann habe ich manchmal Waffensammlungen, also Leute, die bis unter die Zähne bewaffnet sind und das da irgendwie rumliegen haben. Das habe ich auch öfter. Motorradsammlungen. Neulich hatten wir einen, der hatte, ich glaube, 30 Geigen in der Wohnung hängen. Man macht die Tür auf und ist immer fasziniert davon, was sich dahinter so verbirgt. Oder ich hatte einen, der hatte einen Panic Room im Keller.
Nein.
Und der Panic Room war, ja, aber der Panic Room war aber wie eine Kathedrale gemacht. Also stand ein Gebetsteppich drin und irgendwelche christlichen Figuren und Symbole. Da hat er dann in seinem Keller gebetet. Ach Gott, es ist so viel. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen, wo ich da aufhören soll. Was war denn noch so spannend? Dann hatte ich mal einen Mann, von dem ich dachte, er hat überhaupt kein Geld. Der hatte aber dann Aktiendepots von 3 Millionen. Wie hat er die bekommen? Es gab damals eine Zeit, da konnte man die Aktiengesellschaften erpressen, indem man ständig irgendwelche Einsprüche eingelegt hat gegen die Versammlungseinladung und irgendwelche Punkte und hat sich dann aber sozusagen freikaufen lassen von den Aktiengesellschaften, indem man Aktienpakete bekommen hat. Und da hat er es geschafft, 3 Millionen Euro anzuhäufen mit irgendwelchen Aktien. Oder ich hatte einen Lehrer, ganz bescheiden gelebt, also wirklich bescheiden. Und dann hatte der ein Schließfach bei der Bank und ich komme da hin und sagt der Bankmitarbeiter, nee, der hat 2 große Schließfächer. Ich sagte, wie 2 große? Also es gibt so, vielleicht kennt man das aus den Filmen, so schmale Schließfächer,
ja, ja, ja,
es gibt aber
ja,
die großen Boxen auch, ja.
Ja.
Und davon hatte der 2. Und da habe ich gesagt, so, hat denn ein Lehrer 2 Boxen Schließfächer? Macht diese Schließfächer auf. Und dann waren in Aldi, Lidl, Netto und Penny-Tüten die Euroscheine.
Nein.
Und dann war der Mann 30 Jahre lang jeden Freitag bei der Bank und hat Bargeld in sein Schließfach gebracht, sodass das am Ende 360.000 Euro waren, die der sich von den Lippen abgespart hat, sein Leben lang.
Ich danke dir. Genau auf sowas habe ich gehofft. Ich liebe sowas, ja. Ich bin natürlich hängen geblieben an der Motorradsammlung, bin ich natürlich
ja,
hängen geblieben. Das interessiert mich natürlich sehr. Und ganz ehrlich, ich liebe diesen Panic Room.
Ja.
Und ich verstehe nicht, hast du keine Fotos davon gepostet oder habe ich die verpasst? Das wäre mir doch aufgefallen.
Nein, wie soll ich das sagen? Früher habe ich das ganz exzessiv betrieben auf Instagram und auch ein bisschen auf Facebook und habe diese Wohnungen gezeigt und diese Schätzchen gezeigt und das so ein bisschen beworben. Und ich hatte auch echt viele Follower, muss man sagen. Und ich wollte so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Ich wollte so ein bisschen meinen Beruf zeigen, weil ich den sehr spannend finde, für Referendare oder auch für Drittbeteiligte, so mal zu gucken, was macht der da so. Ich habe das mal wieder eingestellt, weil ich vergessen habe, für wen ich tätig bin. Ich bin für die Justiz tätig. Und die Justiz ist im besten Sinn des Wortes konservativ. Und es kam nicht so gut an. Und dann habe ich es eingestellt.
Wie kam nicht gut an? Ich meine, das ist doch Aufklärungsarbeit. Es zeigt doch, wie wichtig dein Job ist, welchen Beitrag du leistest in unserem Rechtsstaat. Und natürlich bin ich ehrlich, natürlich hat das am Rande immer auch einen Unterhaltungswert. Aber das macht es doch nicht unseriös. Es ist doch wichtig, allen zu zeigen, was deine Aufgaben sind. Wo ist das Problem?
Ja, aber es gibt so eine Schwelle und die Schwelle ist auf der einen Seite die Aufklärungsarbeit, ja, und auf der anderen Seite muss man auch die Pietät irgendwie sehen und sagen, dass diese Wohnung, da hat mal jemand drin gelebt, diese Gegenstände hat mal jemand besessen, da war mal jemand Eigentümer und der oder der noch unbekannte Erbe hat der ganzen Sache so nicht zugestimmt. Der würde das vielleicht nicht wollen, dass man seinen Porsche mit dem durchgewachsenen Baum fotografiert. Und das ist eine Abwägungsfrage. Und wenn man das konservativ beantwortet, was man in der Justiz tun sollte, dann muss man sagen, dann doch eher zugunsten des unbekannten Erben und der Pietät. Und vor der Diskussion habe ich gestanden, habe dann gesagt, okay, dann lasse ich es lieber sein.
Ich finde das wahnsinnig schade, weil das natürlich ein echter Teil deines Jobs ist. Es sind ja nicht erfundene Geschichten, sondern echte. Und ich glaube, wenn man das entsprechend, es ist ja anonymisiert, du weißt ja nie, in welcher Stadt ist das, in welcher Straße ist das, welchen Erblasser betrifft es oder welche Insolvenz. Ich persönlich sehe das nicht so eng und ich habe Gott sei Dank die Erfahrung gemacht, dass die Justiz in vielen Bereichen heute nicht mehr so konservativ ist. Es sind immer mehr Gerichte auf Social Media. OLG Hamburg ist der Knaller. Die machen ganz, ganz tolle Videos mit ihren Richtern und ich finde das super wichtig. Also ein großer Teil, finde ich, oder ein großer Beitrag, um das Vertrauen in den Rechtsstaat zu stärken. Und ich fand auch bei dem, was ich bei dir gesehen habe, nicht eine Sekunde, dass das pietätlos war oder reißerisch. Und ich finde, es zeigt doch einfach auch, wir brauchen ja in diesem Segment auch Nachwuchs. Wir haben ja sowieso ein Nachwuchsproblem bei den Juristen. Und es zeigt doch einfach, wie spannend deine konkrete Tätigkeit ist und macht letzten Endes dafür auch ein bisschen Werbung. Ich finde es schade, ich bedauere das sehr, aber immerhin durftest du uns ja heute davon erzählen und ich habe es geliebt, diese Beispiele. Ja. Genau auf sowas habe ich gehofft. So, was ich jetzt noch unbedingt ansprechen wollte, das ist bestimmt vielen auch kein Begriff, du bist ja nicht einfach nur Testamentsvollstrecker, sondern zertifizierter Testamentsvollstrecker, auch zertifizierter Stiftungsberater. Warum und wie lässt man sich eigentlich zertifizieren? Was sind so ganz in Kürze die Voraussetzungen? Wie läuft das ab? Und was genau hat man eigentlich davon?
Im Prinzip sind das Fortbildungsveranstaltungen beides. Also ich wollte was über Testamentsvollstreckung lernen und ich wollte was über Stiftungen lernen. Das war mein Ansatz. Dann habe ich gesucht, wo kann ich mir sowas erklären lassen? Und es gibt Lehrgänge, sowohl für das eine als auch für das andere. Und am Abschluss dieses Lehrganges schreibt man eine Klausur. Und mit dem Bestehen dieser Klausur darf man sich zertifiziert nennen. Das ist der ganze Hintergrund.
Ja, aber das scheint ja nicht alles zu sein, weil ich hatte nämlich bei dir unlängst einen Post gesehen. Das heißt unlängst, ich kann nicht sagen, wann es genau war, aber ich folgte ja schon eine ganze Weile und habe gelesen, hey, ich wurde gerade rezertifiziert. Heißt das, du musst das alle Nase lang irgendwie neu machen? Und warum?
Du musst Fortbildung nachweisen. Also wie bei deinem Fachanwalt muss ich bei dem Testamentsvollstrecker und auch bei dem Stiftungsberater Fortbildung nachweisen, dass ich in dem Feld weiter tätig bin und dass ich was tue. Und dann bekomme ich diese Rezertifizierungsurkunde.
Okay, ist ja auch sinnvoll, ne? Fortbildung nachzuweisen, ja. Dass man regelmäßig wirklich auf dem aktuellen Stand ist. Ist jetzt vielleicht nicht ein Rechtsgebiet wie ZBO, oder es ist nicht so wie ZBO, dass sich alle Nase lang was ändert, oder wie bei Geldwäsche, das ist ja immer der heiße Scheiß. Alle Nase lang hast du irgendeinen neuen Kram zu beachten. Aber auch da ändert sich ja regelmäßig was. Deswegen finde ich das eigentlich ziemlich gut. Was ich auch sehr gut finde, ist, das merkt man, wenn du so erzählst, dass du für das Thema Nachlassverwaltung so brennst. Und du brennst so sehr dafür, dass du unter die Veranstalter gegangen bist. Ich habe gesehen, du hast ein eigenes Symposium zum Thema Nachlass veranstaltet. Erzähl mal so ein bisschen, wie kamst du drauf, dass es da eine Veranstaltung braucht? Warum hast du die selber ins Leben gerufen? Was stand auf dem Programm? Für wen war es gedacht? Und gibt's eine Runde zwei?
Erste Frage, ja, es gibt eine Runde 2 am 12.12.2024 in Gießen. Natürlich, habe ich bei LinkedIn, glaube ich, sogar schon, habe ich das schon online gestellt? Ich glaube, ja. Also ganz frisch am 12.12.24 in Gießen. Und der Auslöser war, dass ich bin ja jetzt auch schon echt lange Anwalt und ich mache ganz viele Fortbildungen, logischerweise wegen des Fachanwaltes. Und ich fand die meisten Fortbildungen, manchmal gut, manchmal sehr gut, aber oft doch sehr dröge. Und ich wollte eine Veranstaltung machen, in der es ein bisschen unterhaltsamer zugeht und wo es ein bisschen mehr Austausch gibt und ein bisschen mehr, in Anführungsstrichen, Entertainment.
Bisschen mehr Panic Room und Kathedralen.
Und in der ersten Veranstaltung, genau, und so, sozusagen für die Leute, die im Nachlass tätig sind, auch ein bisschen Information und ein bisschen so Austausch. Das ist mir auch ganz gut gelungen. Ich habe zum Beispiel bei der ersten Veranstaltung waren neben den Kollegen, die Vorträge gehalten haben zum Nachlass und zum Insolvenzrecht, hatte ich einen Bestatter eingeladen. Weil wir alle mit Bestattern zu tun haben, aber keiner weiß, was macht der eigentlich? Also warum macht er das? Wieso darf der das? Hat der eine Ausbildung? Und was macht er mit den Leichen? Welche Zettel füllt er aus? Hat er ein Gewerbe angemeldet? Was macht er da überhaupt? Und der hat da eine Stunde den ganzen Teilnehmern Rede und Antwort gestanden. Und das war so spannend, mal zu hören, wie so ein Bestatter arbeitet, dass der eine Teilnehmer gesagt hat, hier ganz ehrlich, Leute, ich habe gerade für mein Leben in der letzten Viertelstunde mehr gelernt, als ich jemals gedacht hätte. Das war total interessant. Also, dass zum Beispiel, dass nur ein Bestatter Leichen bewegen darf. Deswegen müssen Rettungswagen, wenn die Menschen sterben, die auf die Straße sozusagen legen und anhalten. Es darf nur der Bestatter die Leichen bewegen. Nur der darf die Urne von A nach B bringen. Das ist total, also ganz einfache, tolle Sachen. Dieses Jahr, um ein bisschen Werbung zu machen, habe ich einen Experten für Schusswaffen eingeladen. Der soll so ein bisschen Waffen vorführen und so ein bisschen erzählen, Achtung, wenn ihr in der Wohnung die und die Waffe seht, nicht anfassen. Die dürft ihr anfassen, da müsst ihr die Polizei rufen, so und so, das ist ein Kaliber so und so, das ist ein so und so, die funktioniert so und so. Also um so ein bisschen mal zu erklären, wenn euch sowas vor die Nase kommt, wo wird's gefährlich? Welche Munition kann ich anfassen? Wo sollte ich weglaufen? Das haben wir ja im Leben. Also wir haben ja, ich weiß nicht, wie oft ich in Wohnungen Waffen finde.
Nein, so oft? Ich dachte, das war jetzt so ein spezieller Einzelfall, den du vorhin...
Nein,
echt?
Nein, ganz, ganz oft, ja.
Wow, das finde ich, das gut, dass du das sagst. Das habe ich mir vorhin nämlich noch kurz gedacht, dass ich da mal nachfrage, weil ich rechtlich nicht gewusst hätte, was machst du denn tatsächlich, wenn du so ein Waffenarsenal findest? Weil ich würde jetzt sagen, ich hatte mal Christian Teppe zu Gast, der mir so ein bisschen was über Jagdwaffen erzählt hat. Und ich würde gar nicht erkennen, welche Art von Waffe das jetzt im Zweifel ist. Also ich würde vielleicht ein Jagdgewehr noch erkennen und dann hört es eigentlich schon auf. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie gehst du damit denn um, wenn du sowas im Nachlass findest? Ich meine, einfach rausgeben wirst du ja nicht dürfen. Wir haben ja das Waffengesetz, du bist aber ja kein Waffenexperte.
Nee, ich weiß noch, ich hatte den ersten Nachlass, der war irgendwie Jäger. Dann habe ich die ganzen Dinger genommen, in den Kofferraum gelegt und bin zur Polizei gefahren und habe gesagt, hier, ich habe da Waffen gefunden. Sind Sie wahnsinnig? Sie können doch nicht, Sie haben doch gar keine Waffenbesitzkarte und so. Das habe ich dann einmal gemacht, dann nie mehr. Mittlerweile mache ich das so, ich gucke mir die an, dann ich kann unterscheiden, ist das eine Platzpatronenpistole oder eine Schreckschusspistole oder ist das was Scharfes? Wenn ich Zweifel habe, mache ich ein Foto, schicke es dem Waffenhändler per WhatsApp und sage, was tun. Ah. Und dann sagt er entweder liegen lassen, ich komme, oder ruft die Polizei an.
Okay, ja, spannende Frage. Hm? Hast du auch schon mal sowas gefunden wie Handgranaten und so ein Kram?
Nein, Handgranaten nicht. Ich habe gerade überlegt, es waren aber keine echten.
Ah, okay. Weil mir ist gerade wieder so im Hinterkopf ein Artikel aufgeplöppt, war in irgendeiner Boulevardzeitung ein Riesending, da wurde auch in einem Nachlass im Keller, der hätte eine Armee ausstatten können. Und dass da nicht noch eine Flak dabei war, war schon alles. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr spannenden Symposium Runde 2. Da wir schon im Werbeblock sind, wie kann ich denn teilnehmen? Kann da jeder teilnehmen? Geht das nur für Kollegen, Kolleginnen aus Bundesland Hessen? Oder kann da jeder teilnehmen? Wo kann ich mich anmelden?
Nee, Quatsch, alle. Bei mir LinkedIn ist der Flyer mit einem Anmeldeformular.
Sehr gut, verlinken wir natürlich mal in den Shownotes. Sehr, sehr spannend, auch das Waffenthema. Beim Thema Nachlassangelegenheiten, du hast vorhin schon das Stichwort Justiz mal so in den Raum geworfen, wenn es um deine Social-Media-Kanäle geht. Aber auch in deinem Alltag hast du ja gelegentlich mit Themen zu kämpfen, die gar nichts mit dem Nachlass an sich zu tun haben, sondern tatsächlich mit der Justiz. Mir ist da so untergekommen, auch in einem deiner Beiträge, der Beschluss des OLG Celle aus letztem Sommer. Der hat ja letzten Endes so deine Probleme in der täglichen Arbeit ganz gut auf den Punkt gebracht. Erzähl mal so ein bisschen deine, ich will jetzt nicht sagen Leidensgeschichte, aber so dein Alltagskampf.
Nee, also das OLG Celle, dieser Beschluss vom OLG Celle, der ist wirklich krass, muss man sagen. Also juristisch betrachtet ist das ist wirklich Wahnsinn. Was ich sagen muss, ist, ich habe ja mit vielen Gerichten, mit den Nachlassabteilungen zu tun. Und es ist, glaube ich, in der Justiz genauso wie im normalen Leben. Es gibt unendlich Nachwuchsprobleme. Also sei es als Rechtspfleger, sei es in der die Justizmitarbeitern. Es fehlen unendlich viele Leute, aber die haben unendlich viel zu tun und die kommen mit der Arbeit manchmal nicht hinterher. Das ist bei einigen Gerichtsbezirken weniger und bei anderen ist es echt schlimm. Und das tut mir für die Justiz total leid. Weil so kann man nicht ordentlich arbeiten, wenn der Mangel verwaltet werden muss. Das ist ja bei den Zivilgerichten genauso. Also da kommen, ich weiß nicht, das haben ja Kollegen auch schon viel berichtet, dass irgendwelche Schreiben vom Gericht kommen, bitte sehen Sie von Sachstandsabfragen, Anfragen ab, wir haben das Dezernat nicht besetzt. Das ist doch Wahnsinn, ja. Also für die Justiz finde ich das ganz schlimm und traurig.
Ist es auch. Und ich kann auch irgendwie nachvollziehen, dass es da ja auf Dankbarkeit stoßen würde, wenn die Anwälte keine Sachstandsanfragen mehr stellen. Auf der anderen Seite zieht das inzwischen Kreise, die finde ich nicht mehr akzeptabel. Ich weiß, es war in meinem eigenen Kammerbezirk, da wurde die Rechtsanwaltskammer Hamburg angeschrieben und gebeten, doch bei den Kolleginnen und Kollegen dafür zu werben, dass wir keine Sachstandsanfragen mehr stellen, weil diese ja zu weiteren Arbeitsanfällen, zu weiterem Aufwand bei den Gerichten führen würden.
Ja.
Finde ich ehrlich gesagt schwierig. Natürlich kann das Gericht nichts dafür, dass es personell zu schlecht ausgestattet ist. Dann muss man aber trotzdem sich eben bei der Landesregierung dafür stark machen, dass da aufgestockt wird. Es kann ja nicht die Lösung sein, dass ich als Anwältin nicht mehr nachfragen soll, was mein seit Monaten rumgammelnder Antrag so macht. Das kann nicht sein. Es geht ja andersrum auch nicht, wenn ich jetzt gerade in Fristsachen total absaufe. Kann ich am Gericht auch nicht schreiben. Aber Nachfragen oder gerichtliche Hinweise bitte frühestens in 6 Wochen. Ich kann gerade nicht.
Ja.
Man ist jetzt vielleicht nicht ganz vergleichbar. Ich muss mich ja selbst organisieren. Aber dennoch finde ich das so ein bisschen schwierig. Wie siehst du das?
Ja, ich habe vor allen Dingen keine Lösung dafür. Also ich weiß, dass dann die Gerichte sich gegenseitig aushelfen. Also die Rechtspfleger oder Justizangestellte werden von dem einen Gericht zum anderen Gericht zur Aushilfe gebracht, damit das da nicht komplett irgendwie absäuft. Aber ich glaube, es ist einfach niemand da, der die Arbeit machen kann. Also es gibt einfach keinen Nachwuchs, die da arbeiten. Ich glaube, die Lösung kann da nur sein, auf lange Frist zu denken und versuchen, den Job in der Justiz attraktiver zu gestalten. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Und ja, ich bin bei dir. Wir als Anwälte, uns fragt keiner, wann wir den Schriftsatz gemacht haben. Uns fragt keiner, wie wir die Frist irgendwie eingehalten haben. Ja, da fragt kein Mensch nach. Oder wie wir unsere Sachen per BA oder wie auch immer die jetzt einzureichen sind, eingereicht haben. Das Gericht schickt mir trotzdem Papier zurück. Also
ich weiß.
Ja, also.
Das ist schon ein bisschen absurd. Vielleicht tut sich da ein bisschen was in Sachen Digitalisierung. Weil du kannst ja auch bei Gericht, gibt's ja ganz viele Arbeitsabläufe, die du hervorragend automatisieren könntest.
Ja.
Da gibt es ganz viele Ansatzpunkte und auch, glaube ich, im Richteralltag. Ich habe mal einen Kollegen kennengelernt, super spannend. Der hat, ich glaube, es hieß Codify, mitentwickelt. Das ist quasi sowas wie eine Art Google für die Akte, für die Gerichtsakte.
Ach, cool.
Da wird alles digitalisiert und du musst dann nicht mehr blättern und deine Haftnotizen an die Papierakte machen, sondern du kannst alle Beweismittel, alles, was je in die Akte gekommen ist, wenn es digitalisiert und umgewandelt ist, wie mit Google durchsuchen.
Mhm.
Finde ich phänomenal.
Spannend,
und ich glaube, da gibt es ganz viele Ansatzpunkte. Es gibt ja jetzt auch demnächst so ein paar zum Zivilprozesserprobungsverfahren. Bin ich gespannt, was draus wird. Ich sehe auch, dass es da ein personelles Problem gibt und Attraktivität in der Justiz, klar, sollte man erhöhen. Aber das trifft uns Anwälte ja genauso mit dem Nachwuchs.
Genauso, ja.
Wir haben rückläufige Zulassungszahlen. Dann hast du natürlich auch irgendwann das Problem, dass der Zugang zum Recht bedroht ist, gerade in der Fläche.
Ja.
Ist ein Thema, das uns sehr, sehr beschäftigt. Dich ja wahrscheinlich jetzt auch verstärkt. Wir haben eben, oder ich habe es eben schon erwähnt, du bist seit dem vergangenen Jahr Mitglied des Vorstandes der Kammer Frankfurt. Lass uns noch so ein bisschen über dein ehrenamtliches Engagement und über die Selbstverwaltung sprechen. Warum hast du dich zur Wahl gestellt? Mal abgesehen davon, dass du natürlich in diesem Podcast wolltest, aber warum hast du
das? Ja, das war also eigentlich nur wegen des Podcasts. Nein, ich bin vom Kollegen gefragt worden, ob ich da nicht Interesse dran hätte. Und dann habe ich gedacht, du, ich bin doch gar nicht so ein konservativer Typ, dass ich in eine Kammer gehöre. Also, nee, im Gegenteil, wir sind überhaupt nicht so konservativ, wie du denkst. Wir sind eigentlich ein ganz frisches Team und ganz jung und innovativ. Und überlegst dir doch mal. Und dann war ich das erste Mal bei der Kammerversammlung und war so baff erstaunt, was da für coole Leute rumrennen.
Ja.
Also, dass das wirklich Kollegen sind, die total aufgeschlossen, nett und diese und sozusagen, wie soll man das sagen, das Herz am rechten Fleck haben. Also keine konservativen, stockesteifen Menschen, sondern lockere Kollegen, die irgendwie alle eins gemeinsam haben, Interesse an diesem Anwaltsberuf und so ein bisschen dafür zu sorgen, dass wir aus der Staubecke rauskommen.
Ich finde es phänomenal, wenn du das so sagst, gib mir echt das Herz auf, weil ich predige das ja seit Jahren. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich an meinen Vorstand in Hamburg denke, das sind so coole Leute, das sind so engagierte Kolleginnen und Kollegen, komplett durchmischt und es ist auch nicht so, könnte man ja jetzt denken, nur in Hamburg sitzen nur die Großkanzleien irgendwie im Vorstand. Nee, gar nicht so. Es ist von jeder Einheit was dabei. Es sind Männer, es sind Frauen, ganz, ganz unterschiedliche Rechtsgebiete, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich finde es mega spannend und das heißt, du würdest das Ganze, jetzt bist du ja eine Weile dabei und kannst es beurteilen, zur Nachahmung empfehlen, so wie ich dich verstehe.
Ja, finde ich schon. Ich kann das jedem anraten. Das ist ein netter Austausch, wirklich.
So, und jetzt lass doch mal ein bisschen konkret auf deine Vorstandstätigkeit gucken. Es gibt ja ganz unterschiedliche Aufgabengebiete. Es ist ja nicht nur Spaß, sondern es ist wirklich auch mit Arbeit verbunden. Von daher vielen Dank, dass du deine Freizeit quasi in den Dienst der Anwaltschaft stellst. Wofür bist du genau zuständig? Was machst du so im Vorstand?
Also ich bin in zwei Abteilungen. Das eine ist die Beschwerdeabteilung, wenn sich einer aus unserem Kreise falsch benommen hat. Das ist die eine Abteilung und die andere ist für Gebühren. Das heißt, wenn es Probleme gibt, ob die Gebührenabrechnung so richtig oder falsch ist, das sind ja oft gerichtliche Anfragen, denen um das Honorar gestritten wird, dann bin ich in der zweiten Abteilung, die sich die Frage stellt, ob diese Gebühren angemessen und richtig sind.
Ja, ich glaube, das sind jetzt zwei Punkte, die, ja, vielleicht die Gebührengutachten nicht, aber die Beschwerdeabteilung. Ich glaube, das ist das, woran viele als erstes denken, wenn sie an ihre Rechtsanwaltskammer denken. Das ist aber ja nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Und deswegen glaube ich, dass viele Kolleginnen und Kollegen entweder gar kein Bild von ihrer Kammer vor Augen haben und wenn doch, dann vielleicht gelegentlich nicht so ein positives. Ich finde das super, super schade, denn die Kammern sind ja nicht nur für die Beschwerden zuständig, sondern in erster Linie Dienstleister für die eigenen Mitglieder. Und du kannst ja jetzt auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was so eine Kammer so macht und warum du die Selbstverwaltung für eine gute und wichtige Sache hältst. Magst du so ein bisschen erzählen?
Also wir haben, glaube ich, nächste Woche ist wieder Vorstandssitzung und ich bin immer baff erstaunt, wenn unser Präsident erzählt, wo er die letzten Wochen wieder verbracht hat und wo er überall war, sei es bei anderen Kammern in der Abstimmung auf Bundesebene oder bei irgendwelchen europäischen Veranstaltungen, beim Ministerium. Also der Mann ist wirklich viel beschäftigt und betreibt noch ein Anwaltsbüro nebenbei. Wie das geht, ist mir ein Rätsel. Und er berichtet immer, und ich bin ganz gespannt, was er nächste Woche wieder berichtet, wie umfassend diese Kammer sich beschäftigt. Also klar, aktuelle Themen sind, wie sorgen wir dafür, dass es wieder Rechtsanwaltsfachangestellte gibt? Oder was kann die Kammer tun, damit das attraktiver wird? Was kann die Kammer tun? Ach so, da war zum Beispiel ein Thema, das fand ich total spannend. Was kann die Kammer tun, wenn Zustellungen über BEA-Postfächer einfach gemacht werden? Also dieses Problem, ich kann nicht zustellen, weil ich nicht weiß, wo ich hinzustellen muss bei der Allianz oder sowas. Und dann schicke ich irgendeinem Syndikusanwalt bei der Allianz das Schreiben. Mhm. Also wie kann man als Kammer da Einhalt gebieten? Wie kann man sich darum kümmern, dass das nicht missbraucht wird? Und da ist immer die Fragestellung, was kann ich für die Anwaltschaft tun? Und das ist so vielfältig, das hätte ich nie gedacht.
Ja, finde ich super Beispiele. Und mir ist es ein Herzensanliegen, darüber eben aufzuklären, was die Kammern alles machen. Und gerade die regionalen Rechtsanwaltskammern, die sind eben nicht nur damit beschäftigt, sich um die Zulassung zu kümmern oder Beschwerden zu bearbeiten. Es ist so viel mehr, denn alle Kammern stehen permanent mit uns bei der BRAG in Kontakt und bringen ihre Auffassung zu wichtigen berufspolitischen Themen ein, zu Gesetzgebungsverfahren. Will heißen, es geht keineswegs nur um Interna der eigenen Kammermitglieder oder um Anliegen auf Landesebene, sondern es geht um wichtige Weichenstellungen auf Bundesebene. Ja. Und deswegen mache ich immer so gerne Werbung dafür, geht zu euren Kammerversammlungen, denn da werden Dinge besprochen, die dann demnächst bei uns auf der Hauptversammlung sind. Diese Themen werden auch im Vorstand der Rechtsanwaltskammern besprochen. Und da findet die erste Meinungsbildung, die erste Weichenstellung statt. Jede Kammer bringt dann bei uns das ein. Und wir arbeiten ja letztlich mit dem, was wir von euch bekommen. Und wenn du jetzt so auf Bundesebene guckst, gibt es so ein paar Themen, die dir jetzt in deiner Vorstandstätigkeit ganz besonders am Herzen liegen?
Also mir ist irgendwie wichtig, dass diese Anwaltschaft an sich erhalten bleibt. Man hat so das Gefühl, oder das ist ein Gefühl. Ich habe so das Gefühl, dass wir mehr hintendieren in dieses amerikanische Großkanzlei-Ding und dabei so ein bisschen vergessen wird, dass die Hauptarbeit der Einzelkämpfer oder die Bürogemeinschaft mit zwei Anwälten macht. Das sind eigentlich die Anwälte, die der Bürger braucht. Also klar, es gibt eine große Daseinsberechtigung für Großkanzleien, aber die sind für den Bürger nicht relevant. Und das möchte ich gern, dass das aufrechterhalten bleibt.
Das finde ich ein wichtiges Anliegen, weil die meisten Fälle, die uns im Alltag so begegnen, also jetzt auch mir als Mensch, ja, als Verbraucher, als Kunde, damit gehe ich ja nicht in eine Großkanzlei, die mich mit diesem Thema auch gar nicht haben will. Ich habe vielleicht Stress mit dem Vermieter, ich habe Stress mit meinem Telefonanbieter, ich habe Stress, weil ich irgendwas bestellt habe und das funktioniert nicht. Und das ist, glaube ich, super wichtig für den niedrigschwelligen Zugang zum Recht auch vor Ort.
Ja.
Und das sind dann eben, das sind die kleinen Kanzleien. Das ist mir auch so ein richtiges Herzensanliegen. Deswegen war es ja so ein großes Thema. Leute, wir brauchen endlich RVG-Erhöhung. Es ist zu lange her gewesen, es war zu wenig, weil gerade diese kleinen Kanzleien, die sind auf Mischkalkulation angewiesen.
Ja.
Und die müssen auskömmlich arbeiten. Und wenn ich dann berücksichtige, dass alle Kosten gestiegen sind, so, aber die Gebühren nicht. So, und du kannst ja nicht einfach, wenn es wirklich um so ein, was weiß ich, einen Streit mit dem Reisebüro, mit dem Telefonanbieter, kannst du nicht sagen, ja, machen wir Gebührenvereinbarung, ne? 350 Euro die Stunde. Also das funktioniert natürlich, wenn du Unternehmen berätst, wo auch die Haftung sehr groß ist. Aber für das kleine durchschnittliche Rechtsanliegen funktioniert das eben nicht.
Nein.
Und da gibt's auch nicht zu jedem Rechtsproblem, sage ich mal, irgendeine Online-Lösung, auf die man zurückgreifen kann. Deswegen finde ich, das ein sehr schönes und sehr wichtiges Thema rausgepickt. Und was mir auch am Herzen liegt, ist tatsächlich Nachwuchs für die Selbstverwaltung. Das ist was, was mich auch sehr beschäftigt, und auch Nachwuchs für die Satzungsversammlung. Das sind zwei Themen, die liegen mir sehr am Herzen, und das ist manchmal sehr, sehr schwierig, dafür Interessierte zu gewinnen. Deswegen finde ich es so schön, dass du jetzt an Bord bist. Und ich glaube, deswegen, ich muss es nochmal wiederholen, geht mal zur nächsten Kammerversammlung, guckt euch die Leute mal an, lernt die kennen, und vielleicht entflammt ihr dann ja auch für die Selbstverwaltung. Wann ist bei euch die nächste Kammerversammlung? Vielleicht magst du auch nochmal die Werbetrommel rühren. Nächste ist noch ein bisschen hin, ne?
Also wir haben nächste Woche ist Vorstandssitzung, da werden die Termine besprochen. Ich weiß gar nicht, wann die ist. November wahrscheinlich. November? Letztes Jahr war es im November. Muss ich gucken. Und übrigens, da war ich das erste Mal auf einer Kammerversammlung, und da wurden Anwälte geehrt, die 50 Jahre zugelassen sind.
Wow.
Und da habe ich gedacht, naja, der eine, der jetzt geehrt wird, nein, das waren 20 Mann in Frankfurt, die geehrt wurden, weil sie 50 Jahre im Beruf sind. Und die waren, also sagte mir der Präsident, fast alle noch berufstätig.
Wow. Finde ich ja. Sehr.
Habe ich auch gedacht, wow.
Ja, sehr, sehr respektabel.
Ja.
Tolle Leistung. Also geht unbedingt zur nächsten Kammerversammlung. Und deswegen noch ein Hinweis. Auf LinkedIn hat die Rechtsanwaltskammer Frankfurt einen eigenen Account. Da wird sehr, sehr viel veröffentlicht. Übrigens auch immer die aktuelle Podcast-Episode von mir. Die wird da auch nochmal beworben. Deswegen lasst unbedingt ein Follow da. Und dann verpasst ihr auch nicht den Aufruf zur nächsten Kammerversammlung in Frankfurt. Und dann geht hin. Ihr werdet sowieso nochmal angeschrieben. Aber wir sitzen ja alle ehrlicherweise frühs immer mit dem Handy beim Kaffee, und dann seht ihr das auch schon mal auf LinkedIn. Was man auch unbedingt tun sollte, Marcel, ist mal in deinen Podcast reinhören. Ich finde es ja immer mega charmant, wenn ich hier mit einem Kollegen oder einer Kollegin sitze, die auch einen Podcast hat. Das Format trägt den Namen Juristen, ein Jurist, ein Fall. Und es gibt 20 wirklich interessante Episoden. Ich habe noch nicht alle, aber ich habe einige gehört. Und du sprichst mit Kolleginnen und Kollegen eigentlich so ein bisschen wie ich, über ihren Werdegang, über den Grund des Studiums, und gehst jeweils der Frage auf den Grund, war es die richtige Entscheidung, Juristin, Jurist zu werden. Und was ich sehr schön finde, jeder Gast hat so einen Fall, der ihn oder sie im Leben lang begleitet und weiter begleiten wird. Und es geht auch so ein bisschen um Lessons learned. Nicht nur für die Arbeit, sondern eben auch fürs Leben. Es klingt nicht nur spannend, ist auch spannend. Wobei ich gerade feststelle, dass ich gerade hart Werbung mache für einen anderen Podcast, ne? Also vergesst das alles wieder, schneiden wir alles raus.
Ja.
Nein, Quatsch. Ich finde immer, gute Formate muss man supporten. Ich hasse Ellenbogenmentalität, sage ich auch immer wieder. Wie kamst du drauf, diesen Podcast ins Leben zu rufen? Der befasst sich ja gar nicht unmittelbar mit deiner beruflichen Tätigkeit, sondern beleuchtet eigentlich das Leben von Kolleginnen und Kollegen. Was ist oder war deine Motivation, das zu starten, und wen willst du erreichen? Was willst du erreichen damit?
Also die Motivation war, dass ich festgestellt habe, dass es zwar alles Anwälte sind, also in meinem alles, aber jeder hat einen anderen Werdegang und jeder ist anders in diesen Beruf reingekommen. Egal, was später aus ihm geworden ist, der super Fachmann für irgendwas, der hat ja mal irgendwann angefangen. Und ich habe mit Freunden und Bekannten gesprochen, habe festgestellt, da hat jeder was zu erzählen. Es ist total spannend. Mach doch mal einen Podcast draus. Und dann habe ich einfach angefangen mit einem Aufnahmegerät, bin zu einem Kollegen gegangen und habe gesagt, erzähl doch mal. Und so ist es entstanden. Und es hat mir total Spaß gemacht, ehrlich gesagt.
Kann ich verstehen, ich kann das bestätigen, das macht super viel Spaß. Ich liebe das ja auch, diese Gespräche zu führen, und ich finde, man merkt dir das auch an. Ich verlinke den Podcast natürlich mal in den Shownotes. Übrigens, witzig, den Gast aus Folge 3, den habe ich seit ungefähr, ich weiß es gar nicht, seit bestimmt 2 Jahren bei mir auf der Ideenliste. Den will ich auch unbedingt einladen. Und dann kam immer irgendwas dazwischen. Der weiß auch noch gar nichts davon.
Der weiß nicht von seinem Glück, okay.
Wie gesagt, nee, der weiß noch nichts von seinem Glück. Und den hatte ich auf meiner Liste schon, bevor wir beide uns kannten. Und ich bin wegen des Themas Musik auf ihn aufmerksam geworden. Ich kann dir partout nicht mehr sagen, wo ich es gesehen habe, weil ich ja auch immer überall unterwegs bin. Ja. Er spielt aber Schlagzeug. Und damit hast du mich ja gleich. Dachte ich, oh, Anwalt, Schlagzeuger, finde ich mega. Mhm. Ich hoffe, ich verwechsel es nicht. Doch, es war Schlagzeug, bin mir ziemlich sicher. Kann sein, dass es auf LinkedIn war. Und ich habe es so gefeiert, als er in deinem Podcast gesagt hat, na gut, ich bin jetzt quasi seit dem letzten Jahrtausend Anwalt. Ich habe so gelacht. Ja. Klingt natürlich mörderbrutal, ist ein sehr, sehr cooler Typ. Bestell ihm unter unbekannter Weise mal schöne Grüße. Er wird definitiv noch von mir hören.
Okay.
Die Episode und deine Podcast an sich auf jeden Fall in die Shownotes gucken. Da ist das verlinkt und ich werde auch deinen LinkedIn-Account verlinken. Den muss ich auch allen da draußen unbedingt ans Herz legen. Es ist nicht ganz so umfassend und so häufig wie früher auf Instagram und Facebook, aber es ist super nett zu lesen, was du da postest und ich habe immer wieder einen Schmunzler im Gesicht. Was mich dazu interessiert, warum postest du dann noch? Ist es für Kolleginnen und Kollegen? Ist es für alle? Ist es einfach für dich zum Spaß? Ist es ein Marketing-Cool? Warum Marketing-Cool? Ja, cool. Coole Posts für Marketing. Warum machst du das?
Also Marketing-Tool ist es auf keinen Fall, weil ich ja keine Kunden bewerben kann. Meine Kunden sind die Gerichte oder meine Auftraggeber sind die Gerichte. Von daher kann ich kein Marketing machen. Mein Marketing ist mit Gerichten zu sprechen und da Arbeit ordentlich zu machen. Ich mache das nur zur Unterhaltung. Also das ist nur, wenn ich irgendwas Lustiges sehe, fotografiere ich es für die Menschheit. Und entweder du findest es lustig oder nicht. Also ja, das ist der Hintergrund.
Dann bedanke ich mich an der Stelle, weil ich finde es sehr unterhaltsam. Und was ich sehr mochte, war das Bild von deinen Schuhen auf dem Boden des Gerichtssaals. Und beides hat farblich perfekt harmoniert. Also solche Beiträge. Solche Beiträge seht ihr da. Guckt unbedingt mal vorbei. Wo man dich übrigens auch sehen kann, nicht nur auf LinkedIn, auf RTL. Du warst schon 3-mal in der Sendung zu sehen als Nachlasspfleger. Wie kamst du denn bitte dazu? Und erzähl mal so ein bisschen vom Dreh. Hat's Spaß gemacht? Wie war das Catering? Keine Ahnung, erzähl mal so ein bisschen.
Es kam durch Instagram. Also ich habe ja vorhin gesagt, mein Instagram-Account war relativ groß. Dann hat mich irgendwann das Fernsehen angerufen, ob ich nicht Lust hätte, eine Begleitreportage zu machen. Und ich fand das total spannend. Also weil ja meine Idee sowieso war, ich will der Welt zeigen, wie mein Beruf abläuft und was ich da tue und wie das funktioniert. Und dann habe ich denen ja gesagt. Und das habe ich dann ein paar Mal gemacht. Und es hat mir auch total Spaß bereitet, muss ich ehrlicherweise sagen. Also mir macht das Spaß vor der Kamera. Catering gab es keins.
Buh, weil ich habe mich nämlich mit Manon Heindorf ausgetauscht. Die ist ja bei Ulrich Wetzel das Strafgericht. Und da haben wir auch über das Catering gesprochen, das da ziemlich anständig ist. Deswegen, ich bin ja immer interessiert an Essen. Hast du frei reden können oder hast du ein Skript gekriegt?
Nee, das ist alles, also das, die Idee dahinter ist wirklich so, ich fahre mit dem Team zu einer Wohnung eines Nachlasses und wir machen gemeinsam die Tür zum ersten Mal auf. Also es ist für alle eine Überraschung, so soll es auch sein. Wirklich zeigen, wie es ist und nicht da irgendwas zu skripten. Das ist wirklich real life.
Real life, ja, was man ja selten hat bei Fernsehen, umso schöner und umso spannender. Apropos spannend, ich habe noch ein großes Stichwort auf meinem kleinen Spickzettelchen. Auch da weiß ich nicht, wo ich es aufgeschnappt habe. Ich habe so viel von dir gelesen, Videos gesehen. Irgendwo bin ich drüber gestolpert, dass du ein Fan von Vera Birkenbiel bist. Wo auch immer ich es gesehen habe, keine Ahnung. Jedenfalls hast du mal gesagt, du bist ein Fan von ihr. Warum? Was findest du an ihr so klasse?
Ich habe die irgendwann aufgeschnappt. Ich weiß nicht wo. Ich fahre ja viel Auto und irgendwann hast du mal alle Radiosender durch und dann fängst du mit Podcasts an. Also ich jedenfalls habe mit Podcasts angefangen. Und dann gehst du die Riegen der Podcasts so durch. Also angefangen von irgendwelchen naturwissenschaftlichen Podcasts, irgendwelche gesellschaftlichen oder juristische. Und so bin ich irgendwann bei Vera Birkenbiel gelandet und ihren Aufzeichnungen ihrer Vorträge bei YouTube. Die Frau hat mich total abgeholt, also weil sie sozusagen immer Themen komplett bearbeitet, also sei es Verhaltenspsychologie oder Gesellschaftsphänomene und den Sachen aber so auf den Grund geht, dass du total platt davon bist, was sie an Wissen vermittelt. Und es hat mir im Leben schon wirklich, wirklich weitergeholfen. Ja. Soll ich mal ein schönes Beispiel sagen, mein Lieblingsbeispiel?
Gerne.
Also das empfehle ich wirklich jedem. Es gibt von ihr eine Veranstaltung, die wurde abgefilmt, wo sie den Unterschied zwischen Männern und Frauen darstellt. Und sie sagt, wir versuchen immer alle unsere Kinder gleich zu erziehen, alle müssen gleich sein und dass es totaler Humbug ist, weil wir sind halt nun mal unterschiedlich, weil wir haben Männer und wir haben Frauen und die funktionieren halt auch ein bisschen anders. Und deswegen muss man, wenn man es als Ehepaar gut machen will, die Sache auch genauso betrachten und nicht versuchen, dass beide gleich sind. Mein Lieblingsbeispiel dazu ist, Frau Birkenbiel sagt, Männer haben einen anderen Blick auf Dinge als Frauen und zwar tatsächlich anderen Blick. Also wenn Männer irgendwas suchen, dann gucken sie wie mit einem Laserstrahl irgendwo drauf. Also wir können Dinge nur abscannen, aber wir können nicht das große Ganze sehen. Das können aber Frauen wiederum. Einfaches Beispiel, meine Frau sagt zu mir, geh zum Kühlschrank, hol die Butter. Ich mache den Kühlschrank auf und sage, keine Butter.
Ja.
Meine Frau geht zum Kühlschrank und sagt, da steht die Butter. Also was haben meine Frau und ich daraus gelernt? Wenn sie zu mir sagt, geh zum Kühlschrank, hol die Butter, sagt sie, geh zum Kühlschrank, hol die Butter, zweites Fach oben. Dann weiß ich gucke oben und dann finde ich auch die Butter, wie von Geisterhand. Und das ist einfach so. Also Männer haben halt einen anderen, nehmen Sachen anders wahr und schauen anders als Frauen und das muss man halt wissen. Und Frau Birkenbiel erklärt solche Phänomene und das finde ich total spannend.
Es ist nicht nur total spannend, ich liebe sie. Ich finde die so großartig. Es ist so eine kluge Frau, dabei aber irrsinnig witzig. Und während du gerade angefangen hast zu sagen, dass Männer tatsächlich einen anderen Blick haben, das Erste, woran ich gedacht habe, ist kein Scheiß, die Butter im Kühlschrank. Ich hab's gedacht, bevor du es gesagt hast. Und das ist, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit in meinem Leben ich dadurch schon verloren habe, meinen Mann zu bitten, irgendwas zu holen, ohne es präzise zu beschreiben, wo es liegt, um am Ende doch selber zu gehen und es selber zu holen. Und ich habe mich immer gefragt, sie hat einfach recht, es ist ja keine böse Absicht, es muss irgendwie eine Einschränkung im Sichtfeld oder ähnliches sein. Ich weiß es nicht, woran es liegt.
Es ist doch okay. Also ich finde es ja wichtig, das zu wissen. Ich habe zwei Kinder, ich habe einen Jungen und eine Tochter. Und natürlich sind die unterschiedlich. Mhm. Ich kann die ja nicht komplett gleich erziehen, weil die brauchen eine andere Ansprache, einen anderen Umgang. Und das ist einfach so. Und das habe ich durch Frau Birkenbiel gelernt. Und das macht es im Leben wirklich, wirklich einfach.
Aber Marcel, lass uns jetzt doch nochmal, wir sind ja immer serviceorientiert, noch einen Tipp mitgeben an alle Männer und Frauen da draußen. Deine Frau ist offensichtlich in der Lage, dir präzise zu sagen, dass die Butter im zweiten Fach von oben links liegt. Es kann ja nun mal sein, dass man sehr viel eingekauft hat und ohne sachgedankliches Mitbewusstsein die Einkäufe einfach in den Kühlschrank gepackt hat. Heißt, ich weiß, es ist eine Butter da, ich weiß aber nicht genau, wo sie liegt. Würde es denn helfen, wenn deine Frau dir die Anweisung geben würde, bitte hole die Butter aus dem Kühlschrank, es ist definitiv welche da, ich weiß nicht exakt in welchem Fach, bitte schau alle Fächer von links nach rechts durch, sie wird da sein. Würde das helfen?
Genau.
Das würde schon helfen.
Das würde schon helfen, ja.
Dann nehme ich das als ultimativen Tipp aus dieser Podcast-Episode mit und werde es heute Abend beim Kochen ausprobieren. Und mein Mann mal mit diesem, könnte man sagen, schöner Prompt für Ehemänner, neuer Prompt. Ich werde den mal ausprobieren. Marcel, bevor wir unsere Aufzeichnungszeit jetzt sprengen, lass uns noch rasch zu meiner persönlichen Lieblingskategorie kommen. Die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsgerichte, Lieblingsfundstücke, Lieblingszitate. Und für dich, lieber Marcel, habe ich die folgenden drei L's. Jetzt waren wir schon bei Butter, dein Lieblingsessen.
Es gibt total viele Sachen, die ich wirklich toll finde. Also von einfach bis extrem aufwendig. Aber was ich wirklich 24/7 essen kann, ist ein Couscous-Salat mit Tomate, Mozzarella, ein bisschen Gemüse, kleinen Frikadellchen und so einem Minzjoghurt.
Ja, esse ich auch ganz gern, wäre bei mir aber nicht, ich glaube, nicht in den Top 10 gelandet. Was ich, Pasta.
Doch, weil ich es immer essen kann.
Ja, Pasta, ich kann immer Pasta essen. Aber Couscous, ja doch. Und gerade Minzsoße, das ist schon sehr lecker.
Ja, Wahnsinn.
Ja, könnte ich auch mal wieder essen. Dann dein Lieblingsdrink. Vom Essen zum Getränk liegt ja nahe.
Ja, jetzt müsste ich ja eigentlich was Nicht-Alkoholisches sagen und sagen, ich trinke total gern Apfelschorle. Aber wenn ich nach einem Drink gefragt werde, was immer geht, ist Gin Tonic.
Ja, und auch da können wir ergänzen, wenn es dein Wunsch ist, über nicht-alkoholische Getränke zu sprechen. Es gibt inzwischen eine wirklich große Auswahl an sehr guten alkoholfreien Gins.
Ja, das stimmt.
Also damit hast du dich ja noch nicht mal festgelegt auf alkoholisch oder nicht alkoholisch.
Das stimmt, ja.
Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, das war alles Mist, was es da gab, so die ersten. Aber inzwischen wirklich solide Auswahl. Ja, Gin Tonic, immer eine gute Wahl. Das ist dann wahrscheinlich so ähnlich wie Couscous-Salat. Also wenn Getränk an einem schönen Abend Gin Tonic passt irgendwie.
Immer gut. Immer.
Das finde ich auch. Ja. Jetzt habe ich noch ein letztes L. Hast du einen Lieblingsort?
Ja, das jetzt klingt es ein bisschen doof, aber ich habe vor 3 Jahren mit einem Freund, über einen Freund angefangen zu segeln. Und seitdem ist mein Lieblingsort auf dem Segelboot.
Aber das ist doch nicht, das klingt doch nicht komisch. Ich kann das komplett nachvollziehen. Wahrscheinlich ist das für dich auch so ein Ort der Ruhe zum Abschalten. Du bist raus aus allem, könnte ich mir vorstellen.
Ist toll. Mhm. Ist einfach ruhig. Ist schön.
Ich bin kein Segeltyp, aber ich habe genau diesen identischen Moment. Bei mir nicht so leise wie beim Segeln. Auf dem Motorrad, Helm auf, Visier zu. Mhm. Und es ist wirklich, als hättest du einen Knopf gedrückt und die Welt ist still.
Ja, das habe ich früher gemacht. Also ich bin früher auch viel Motorrad gefahren. Ich bin früher viel Motorrad gefahren, bis die Kinder gekommen sind. Ich bin auch früher Drachen geflogen, fällt mir gerade ein. Aber seit die Kinder da sind, geht das nicht mehr.
Geht das nicht mehr. Hast du noch eine Maschine oder ist die auch verkauft?
Die letzte habe ich letzte Woche verkauft.
Nein, was war's?
Das letzte war jetzt noch so ein Schmuckstück, eine Aprilia Moto. Die habe ich mir, Aprilia Moto 6.5 heißt die. Das ist so ein Sondermodell gewesen, was Philipp Stark mal designt hat in den 90ern. Und das Ding hat sich überhaupt nicht verkauft, weil es so eine komische Figur hat. Also es ist komisch designt und ehrlich gesagt, es fährt sich ganz bescheiden.
Oh, ach so. Weil ich wollte mich gerade beschweren, warum du nicht vorher anfragst, ob man zufällig Bedarf hat. Dann ist es okay.
Nee. Kannst ja mal googeln. Aprilia Moto.
Werde ich machen. Aber vielleicht, wenn die Kinder groß genug sind, kann man damit ja nochmal wieder anfangen. Man muss ja nicht heizen und das Leben aufs Spiel setzen. Das mache ich auch nicht. Ich bin auch eher meistens ein gechillter Fahrer. Ich finde, das waren 3 sehr, sehr schöne Els. Ich finde auch, es war eine sehr, sehr schöne Episode. Ich habe viel Neues dazugelernt und ich habe noch ein paar Hinweise an euch Lauscher da draußen. Besucht uns für tagesaktuelle Infos unter www.brack.de, abonniert diesen Podcast und bitte auch den von Marcel und lasst doch eine nette Bewertung da. Folgt uns auf Instagram, Threads, YouTube und TikTok. Werft einen Blick in Brack-Mitteilung und Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und heute, wichtig wie immer, ein Blick in die Shownotes werfen. Alles, worüber wir gesprochen haben, habe ich euch da zusammengestellt. Marcel, ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Ich hatte wirklich, wirklich viel Spaß und ich bin gespannt auf die nächsten spektakulären Fotos auf LinkedIn.
Danke dir auch, Steffi, es war toll.